Eva Quadbeck ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Dietmar Bartsch, Erin Gübertschin und Florian Flade. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute gleich zu Beginn einen der besten Investigativreporter des Landes begrüßen, Florian Flade, um über eine offenbar immer noch unterschätzte Gefahr zu sprechen, obwohl die Zahlen, wie er sagt, eindeutig sind. Monat für Monat, sagt Florian Flade, haben wir mittlerweile Festnahmen. Und zwar Festnahmen von ehemaligen IS-Kämpfern, die als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind und hier jahrelang gelebt haben, obwohl sie zum Teil schwerste Verbrechen bis hin zu Kriegsverbrechen im Irak und in Syrien begangen haben. Diese islamistische Gefahr, sagt er, ist in den vergangenen Jahren systematisch unterschätzt worden. Was ist zu tun? Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Eine andere und mindestens ebenso drängende Frage ist, und da kommt Erin Gübertschin ins Spiel, die andere drängende Frage ist, warum werden die Täter, wie er sagt, immer jünger? Und warum sind es immer öfter Täter, die hier geboren wurden, die hier aufgewachsen sind, die sich hier radikalisiert haben? Und warum sieht er nicht nur bei den muslimischen Verbänden eine Leerstelle, wie er sagt, wenn es um eine angemessene Reaktion geht, sondern vor allem im linken Milieu diese Hemmung, ich zitiere, sich kritisch mit Islamismus auseinanderzusetzen? Viele Fragen, herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, genau das ist die Frage, die an den neben Gregor Gysi mit Abstand bekanntesten Politiker der Linkspartei gehen muss, an Dietmar Bartsch. Und wie findet er in dem Zusammenhang die Linke in Neukölln, die einen Tag nach dem Anschlag auf den CSD kein Islamismusproblem erkennen konnte, sondern stattdessen schrieb, dass erst, Zitat, die gezielte Verbreitung transfeindlicher Ideologie durch rechte und konservative Akteure den Boden für solche Angriffe bereitet habe. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Und natürlich wollen wir mit Eva Quadbeck heute auch den Blick nach vorne richten. Was wird passieren nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt? Könnte es sein, dass die CDU spätestens dann die Frage beantworten muss, wie hältst du es mit der Linkspartei? Es ist sehr aufschlussreich, in dem Zusammenhang Friedrich Merz ganz genau zuzuhören. Denn der Merz von Ende Juni klingt irgendwie so verdächtig anders als der Merz von Ende Juli. Wir werden den Ausschnitt gleich sehen und gleich hören. Herzlich willkommen Ihnen allen. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde. Florian Flade, vielleicht die erste Frage an Sie. Seit dem CSD-Anschlag war der 25. Juli in Berlin eine Frau aus Polen, glaube ich, gestorben. 31 Menschen teilweise schwer verletzt, die vermutlich ihr Leben lang unter den Folgen zu leiden haben. Sie haben intensiv recherchiert, weil bis heute viele Fragen offen geblieben sind. Wie konnte dieser islamistische Gefährder, nach dem, was man heute verstanden hat, auf freiem Fuß sein? Wie konnte dieser Mann ein Auto anmieten, in eine Menschenmenge fahren und danach mit einer Machete, wie es heißt, weitere Menschen verletzen? Wie war all das möglich?
Also es klingt vielleicht ein bisschen zynisch, wenn man das sagt, weil es natürlich Tote und Verletzte gab. Aber von Seiten der Sicherheitsbehörden, glaube ich, ist sehr vieles richtig gemacht worden in diesem Fall. Der Mensch war auf dem Schirm schon sehr lange. Mhm. Er wurde als Gefährder eingestuft. Er wurde als sehr gefährlich eingeschätzt. Er wurde polizeilich bearbeitet, wenn man so möchte. Mhm. Er wurde überwacht bis zum Tag, an dem er den Anschlag begangen hat. Liefen Überwachungsmaßnahmen des Berliner LKA. Er ist Mitte Mai auf freien Fuß gesetzt worden. Er saß vorher in Untersuchungshaft. Es lief ein Verfahren gegen ihn wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Das klingt so, als hätte man schon einen Anschlag vor Augen gehabt. Das ist aber nicht zutreffend, dieser Paragraph 89a Strafgesetzbuch. Das ist der sogenannte Terrorcamp-Paragraph. Das ist die Beschreibung für das, was man dann vielleicht macht, wenn man in einem Terrorcamp gelernt hat, das Terrorhandwerk. Und das ist das, was man ihm vorgeworfen hat, dass er versucht haben soll, sich in das Gebiet des IS zu begeben, nach Syrien. Deswegen saß er in U-Haft. Und Mitte Mai hat dann ein Jugendschöffengericht in Berlin entschieden, dass er zu einem Jahr 10 Monaten verurteilt werden soll, aber eine Vorbewährung bekommt. Das ist ein Mittel.
Das heißt, an der Stelle kommt sozusagen der entscheidende Fehler ins Spiel. Dieser Begriff Vorbewährung. Vorbewährung? Was ist das? Eine Besonderheit im Jugendstrafrecht?
Genau, das gibt es nur im Jugendstrafrecht. Und das bedeutet, das Gericht gibt diesem jungen Menschen noch mal Zeit, sich zu bewähren, um dann zu entscheiden, wie diese Strafe vollstreckt wird, ob sie zur Bewährung ausgesetzt wird oder eben nicht. In seinem Fall hat das Gericht entschieden, dass er diese Zeit bekommen soll. Er soll dann auch, das hat man ihm aufgelegt, mit einer Organisation, dem Violence Prevention Network, sprechen, einer Organisation, die Deradikalisierung macht und quasi auch Aussteiger betreut. Das wurde ihm als Auflage gegeben und letztendlich kam er aber auf freien Fuß. Und diese Entscheidung, wenn man sie sich heute anguckt, die ist natürlich sehr im Sinne dieses jungen Menschen getroffen worden. Man muss wissen, er saß 6 Monate in Berlin in U-Haft. Er saß davor im Libanon, hatte einen Ausreiseversuch nach Syrien und wurde im Libanon gestoppt. Er saß im Libanon 3 Monate im Gefängnis. Er wurde dort verurteilt. Also wir reden über wirklich 9 Monate Gefängnis zuvor. Das hat man ihm positiv ausgelegt sozusagen. Also er saß ja schon in Haft und er soll sich in seinem Prozess vom IS distanziert haben. Und das hat ihm wohl das Gericht auch abgenommen.
Okay, weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Lass uns am besten mal vorne anfangen. Dieser junge Mann hatte eine kriminelle Karriere schon hinter sich.
Ja, der war als Jugendlicher schon straffällig geworden, mehrfach.
Wegen?
Körperverletzungsdelikten, Diebstahldelikten.
Okay, das heißt, die Behörden hatten den auf dem Radar.
Sie hatten ihn auf dem Schirm. Sie hatten dann auch sehr früh auf dem Schirm, dass er sich radikalisiert, also religiös radikalisiert. Und sie haben ihn gespeichert, als er 16 Jahre alt wurde. Dann konnte man ihn speichern. Dann hatte der Verfassungsschutz ihn auf dem Schirm, weil er Teil einer islamistischen Clique in Berlin war.
So, woran merken Behörden in Deutschland, dass sich da jemand radikalisiert? Ich meine, so eine kleinkriminellen Karriere, wie Sie es gerade beschreiben, ne, im Wesentlichen, führt ja nicht zwangsläufig zu einer Radikalisierung im religiösen Bereich.
Nein.
Also woran merken die Behörden das? Woran machen die das fest?
Er ist schlichtweg aufgetaucht in dieser Szene. Er tauchte auf in bestimmten einschlägig bekannten Moscheen. Er hatte Kontakt
in Berlin.
In Berlin zu Personen, die auch auf dem Schirm waren. Er war dann, wie gesagt, Teil einer salafistischen Clique.
Über welchen Stadtteil reden wir da?
Er selbst kommt aus dem Stadtteil Tiergarten, aber er hatte auch in Kontakte in Neukölln, im Wedding, in Kreuzberg, in Moscheen, also in verschiedensten Orten. Diese Gruppierung, die es da gab, diese Clique von 40, 50 jungen Islamisten, die waberte so zwischen den Moscheen. Das gab gar keine feste Moschee, wo die sich alle getroffen haben. Aber was besonders war, die sind wieder auf die Straße gegangen. Die waren präsenter und sie haben Missionierungsarbeit geleistet.
Die haben sich gezeigt.
Sie haben sich gezeigt. Und das ist etwas, was auch die Sicherheitsbehörden als relativ neu sehen, als Phänomen. Der Islamismus in der Form, der Salafismus war mehr oder weniger zurückgezogen, sehr viel im digitalen Bereich. Aber diese jungen Menschen waren wieder auf der Straße. Sie haben sich gezeigt, sie haben Missionierungsarbeit gemacht. Und da tauchte er auf und ist dem Verfassungsschutz zuerst bekannt geworden.
Okay.
Die haben ihn dann auch als Islamisten gespeichert. Genau, und haben auch festgestellt, dass er zum Beispiel IS-Propaganda auf seinen Social-Media-Kanälen verbreitet hat.
Herr Güvercin, Missionierungsarbeit, die zeigen sich wieder. Offensichtlich keine Hemmung, dich zu zeigen. Warum? Weil man keine Konsequenzen fürchtet? Weil der deutsche Staat als schwach wahrgenommen wird? Oder weil man das Gefühl hat, das fällt auf fruchtbaren Boden, was wir da machen?
Beides. Sie nutzen natürlich die Freiheiten, die man in einem westlichen liberalen Demokratie hat, aus. Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit, um natürlich auch im öffentlichen Raum Präsenz zu zeigen. Also die sind dann unterwegs, Street Dawa, also auf der Straße sozusagen Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt in erster Linie auch Ungläubige zum Islam zu bringen, über Konvertierungen und so weiter, aber auch Muslime, auch gegenüber jungen Muslimen Überzeugungsarbeit leisten. Weil das salafistische Verständnis vom Islam ist ja, dass nur der salafistische Islam der wahre Weg ist. Und alle anderen Muslime, die eine andere Islamauffassung haben, sind ja für sie keine richtigen Muslime.
Nee, das verstehe ich. Aber das
sieht man auch manchmal auch, dass es halt innerhalb von muslimischen Familien zu Konflikten kommt. Dass ein Jugendlicher zum Salafismus sich zugehörig fühlt und dann den Islam seiner Eltern gar nicht mehr als Islam akzeptiert.
Als zu weich ablehnt? Oder?
Als zu weich, als vom wahren Weg abgekommener. Ja. Und wo sogar diese Jugendlichen anfangen, Bekehrungsarbeit bei ihren Eltern oder Geschwistern zu machen. Das führt auch zu Konflikten innerhalb von muslimischen Familien.
Nochmal die Frage. Ein bekannter Kleinkrimineller wird plötzlich super religiös und sagt, ich folge jetzt Regeln, ich habe jetzt Werte und so weiter. Woher kommt sozusagen diese Versuchung, das dann plötzlich zu machen? Ist das der Versuch, etwas gut zu machen, also Karma-Punkte zu sammeln auf der anderen Seite? Oder worum geht's
hier? Das kann man so pauschal nicht sagen. Es gibt schon Radikalisierungsbiografien, die sozusagen wirklich die schlimmsten kriminellen Straftaten oder auch Drogen konsumiert haben oder Straftaten begangen haben und irgendwann diese religiöse Erweckungserlebnis haben und sich dann vorstellen, okay, ich habe jetzt so viel Minuspunkte auf meinem Konto.
Ich habe so viel Mist gebaut.
Genau. Und ich muss das ja irgendwie wieder ausgleichen. Es gibt solche Radikalisierungsbiografien, aber es gibt auch, und das beobachte ich in den letzten Jahren enorm, dass man etwas von diesen islamistischen Kreisen bekommt. Eine Identität, ein Zusammengehörigkeitsgefühl, ein Wir-Gefühl, dass etwas...
Du bist kein Loser mehr.
Dass man etwas Besonderes ist. Mhm. Man ist kein Loser mehr, man ist kein Außenstehender, man ist Gesellschaft nicht irgendwie am Rand, sondern man ist auf einer heiligen Mission und ich bin etwas Besonderes. Ich bin Teil von etwas sehr Besonderem. Und das wirkt bei jungen Menschen sehr identitätsstiftend. Und es hat auch noch so diesen Charakter von etwas Rebellischem. Früher war es vielleicht cool, ein Che Guevara-T-Shirt zu tragen. Heutzutage ist es cool, irgendwie ein Hoodie oder irgendwelche Symbole zu tragen, die so Richtung IS-Symbolik gehen oder sonst.
Das zum Beispiel. Wir sehen das hier, genau. Vielleicht können wir das mal in Großaufnahme zeigen. Wir sehen das gerade im Hintergrund. Über solche T-Shirts reden Sie? Über
solche Symbole? Also, wir haben es mit, wenn wir uns die islamistischen Akteure uns heute anschauen, wir können uns sicherlich erinnern, vor 10, 15 Jahren gab es ja solche Gestalten wie Pierre Vogel. Ja. Mhm. Da war ihm so ein bisschen aus der Zeit gefallen. Mhm. Da war zu seiner Zeit natürlich so die gehypte Figur in der salafistischen Szene. Aber wenn wir uns die islamistische Szene in den letzten Jahren uns anschauen, sie haben ihre Art und Weise der Ansprache, vor allem an junge Menschen, komplett geändert.
Was, sie sind was, viel was, moderner.
Pop, es ist ein Lifestyle. Es ist ein Pop-Islamismus. Ja. Und das sieht man ja auch in anderen Phänomenbereichen, sei es im Linksextremismus oder rechtsextreme identitäre Bewegung. Also man dockt auch an sehr aktuelle jugendkulturelle Trends. Und das ist dieser Hoodie, den ein Islamist aus Hamburg vermarktet.
Den kann man kaufen, so ganz offiziell.
Den kann man kaufen, genau.
Ich meine, da steht auch, ich kann es nur andeuten, someone who fully believes in Islam, also jemand, der,
genau, also
der absolut an den Islam glaubt und genau nach den Regeln lebt. Und auf der Rückseite, das ist die Idee, so verstehe ich das, genau, so eine Checkliste. So, der Prophet als Vorbild, so und oben unterschieden, also bist du einfach ein normaler Muslim oder bist du ein Islamist?
Und das ist ja das Perfide. Ja. Das ist sehr geschickt gemacht.
Der dritte Punkt, ne?
Man Pro-Sharia-Law. Man will ja bewusst die Unterscheidung zwischen Muslim und Islamisten aufheben. Mhm. Wenn du ein richtiger Muslim sein willst, der seine Religion ernst nimmt, dann musst du auch ein Islamist sein. Interessanterweise, wenn wir uns die rechtsextreme Szene uns in Deutschland anschauen, die denken genauso. Also sie sind sich sehr ähnlich. Sie glauben ja nicht daran, dass es einen Muslim geben kann, der von der Demokratie überzeugt sind, der von liberalen Werten wie Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit mit seiner muslimischen Identität vereinbaren kann, sondern der überzeugte Rechtsextremist, der ist ja auch davon überzeugt, dass es einen Muslim, der kompatibel ist mit deutschem demokratischen Leben, dass das denkunmöglich ist, sondern dass Islamismus die wahre Kern der Religion
sei. Zweiter Punkt, ne? Der Islam ist die einzig wahre Religion, so steht es da.
Scharia-Gesetz, Islam ist unsere Ideologie.
Das heißt, für diese Leute steht die Scharia deutlich über dem Grundgesetz.
Natürlich. Und der letzte Punkt ist ja auch interessant, Kalifat. So. Also das Herrschaftsmodell, was ein Muslim anzustreben habe, sei das Kalifat.
Ja, das wird offiziell vermarktet, das kann man kaufen.
Genau.
Und man weiß auch, wer das herstellt und wer das vertreibt.
Namentlich bekannt. Das ist so ein Marketinginstrument gewesen, dass er sein Buch bewirbt damit. Und damit hat er auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, natürlich.
Kennen Sie das, Herr Vlade, dieses T-Shirt?
Ja, es gibt eine ganze Menge dieser Akteure, die mittlerweile daraus Lifestyle machen. Was man auch sieht, ist, es gab ja Repressionswellen in den letzten Jahren. Das muss man ja sagen. Es gab Verbote gegen einschlägige Moscheevereine, gegen Organisationen. Auch diese Koranverteilaktionen wurden ja verboten. Wir haben auch einen Teil der Szene gehabt, also den radikalsten Teil der Szene, der in den Irak und nach Syrien gegangen ist, der dort ums Leben kam oder jetzt irgendwo im Gefängnis sitzt im Nahen Osten. Und das bietet natürlich Potenzial, dass die Szene nachwächst. Und diese junge Generation, die nehmen diese Herrschaften als Vorbilder, also diese Dschihadisten als Vorbilder. Auch der Attentäter vom CSD hatte ja sogar in seiner eigenen Familie zwei Leute, seine Cousins, haben beim IS gekämpft. Das waren seine Vorbilder, er hat die glorifiziert. Er hatte von einem hunderte Fotos auf seinem Telefon, als man das mal durchsucht hat. Also er hatte den IS schon in der Familie eigentlich. Er hat dem, das waren seine Vorbilder in der Form. Und wir erleben ein neues Selbstbewusstsein dieser Szene, die jetzt wieder wächst in der Form.
Naja. Und also wenn du solche T-Shirts vertreibst und andere Dinge ähnlicher Natur und dir nichts passiert, verstehe ich, dass die selbstbewusst sind.
Das geht ja sogar noch weiter. Also die Gruppe, die hinter dieser Vermarktung steckt, das ist eine islamistische Bewegung, die in Deutschland eigentlich seit über 20 Jahren verboten ist, nämlich die Hizb ut-Tahrir, die Kalifatsbewegung.
Sind das dieselben Leute, die
das sind dieselben Leute.
Vor einiger Zeit hier in Hamburg auffällig geworden sind?
Also dass sie die sind in Hamburg sehr präsent und sie haben es ja geschafft, nach dem 7. Oktober, kurz nach dem 7. Oktober, ja auch einige tausend Menschen für diese Kalifat ist die Lösung Demonstration hier in Hamburg zu mobilisieren. Also es ist nicht nur ein Internetphänomen, sondern sie schaffen es auch, junge Menschen, wie wir das ja auf dem Bild sehen, auch für realweltliche Aktionen, sei es Demonstrationen oder Sonstiges, auch zu mobilisieren. Und das ist, wie gesagt, eine Gruppierung, die mittlerweile unter unterschiedlichen Namen auftaucht. Aber dahinter steckt die Hizb ut-Tahrir-Bewegung, die eigentlich seit über 20 Jahren in Deutschland verboten ist.
Und man muss sich, glaube ich, auch einmal vor Augen führen, wie sehr diese Szene in der Lage ist, Dinge, die ihnen also Dinge, die passieren, mit denen man im Leben konfrontiert ist, wenn man diesen Lebensstil übernimmt, das ins Positive zu verklären. Wie Sie gerade gesagt haben, das ist gut, dass du angefeindet wirst. Es ist gut, wenn du vielleicht sogar keinen Job findest, weil du komplett verschleiert bist als Frau.
Hat einer aus der Szene in England mal gesagt, als ich ihn gefragt habe, ob es zulässig ist, Sozialhilfe von verkommenen, Sie lachen schon, Herr Güracin, von verkommenen Westlern
weiß,
zu nehmen.
Was jetzt kommt.
Genau, der sagte, das ist sehr gut, weil das schadet den Ungläubigen.
Aber man kann eben auch junge Leute abholen in ihren entweder gefühlten oder echten Diskriminierungserfahrungen und kann sagen, das ist gut so. Diese Gesellschaft lehnt dich ab, die will dich nicht. Aber es ist gut so, weil du gehst den richtigen Weg. Alle anderen sind Geisterfahrer, du fährst in die richtige Richtung. Und du bist sozusagen ein Teil derjenigen, die die Wahrheit erkannt haben und der Rest nicht. Und das macht es natürlich wahnsinnig gefährlich, weil wenn man das zu Ende denkt, dann kommt, und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, wenn sie das wirklich glauben und überzeugt sind, dann ist dieses Leben nur die Prüfung für das Leben danach.
Richtig.
Und das Zitat bringen sie auch immer wieder. Der Prophet Mohammed, der gesagt hat, ich tauche den Finger in den Ozean und ziehe ihn raus. Der Tropfen, der von meinem Finger fällt, ist dieses Leben und der Ozean ist das Leben danach. Und wenn man das macht, kann man natürlich wahnsinnig viele in seinem Leben als völlig belanglos sehen.
Ja.
Das einzig Wichtige ist, das religiöse Leben so zu leben.
Ja, und wenn du andere Menschen abwertest, indem du sie zu Kuffar, zu Ungläubigen erklärst, dann sprichst du ihnen ja sozusagen die Gleichwertigkeit, das Menschsein in gewisser Weise auch ab.
Und wie hole ich jemanden zurück, der glaubt, dass das für ihn der Weg ist in das ewige Paradies und er glaubt, dahin kommen zu können?
Da muss noch mal fragen, da gab es einen Punkt auf dem T-Shirt, der beschäftigt mich immer wieder, wenn wir über dieses Thema sprechen. War irgendwie einer der dritte oder vierte Punkt, die Ablehnung von, hier, vorletzter Punkt, against Western Ideology, also die Ablehnung westlicher Ideologie. Und ich hatte dieses Gespräch mal in Luton, das ist eine Kleinstadt nördlich von London. Da laufen sehr viele Islamisten durch diese Stadt. Und ich habe den dann irgendwann, als dieser ganze Hass auf den Westen kam, gefragt, ob es für ihn nicht viel schönere Länder gäbe. Saudi-Arabien oder den Sinai zum Beispiel, ja, Ägypten und so. Und er sagte, da waren wir schon. Und die haben uns rausgeschmissen. Und ich kapier das nicht, wenn du das so dermaßen ablehnst alles, das alles so fürchterlich findest, dann geh doch in den Irak, dann geh doch nach Pakistan. Warum bist du dann hier? Warum?
Ja, vor allem auch, wenn man westliche Ideologie ablehnt, er nutzt ja das, was die westliche Ideologie für Freiheiten hier gibt, um eben diese Propagandaarbeit zu machen. Aber Herr Flader hat einen guten Punkt angesprochen. Und das fällt mir immer wieder auf, und das war auch nach dem Anschlag auf den CSD so, dass wir über die falschen Themen immer diskutieren oder zumindest die Politik. Islamisten denken immer langfristig, sie arbeiten langfristig. Und wir oder die Politik und auch der mediale Diskurs, der erlebt immer so einen Höhepunkt, wenn es wieder zu einem islamistischen Anschlag kommt. Und dann sehen wir zwischen den unterschiedlichen politischen Parteien auch in den Tagen nach einem Anschlag immer so einen Überbietungswettbewerb. Und die eigentliche Frage wird nicht gestellt. Und zwar, klar, man muss Gefährder, die man abschieben kann, abschieben. Und man muss Gefährder, die wie den Attentäter von überlegen, was für Maßnahmen braucht es, damit es nicht wieder zu so einer Tat kommt. Aber wir müssen doch viel, viel früher ansetzen. Wir müssen doch als Gesellschaft und auch der Politik die Frage stellen, warum ein junger Mensch, der hier geboren, hier aufgewachsen ist, ist Deutscher. Ob manche das wahrhaben wollen oder nicht. Auch dieser Abdul B., er war ein Deutscher. Er wurde hier sozialisiert.
Die Frage, was genau der ist, ist ehrlich gesagt zweitrangig.
Aber die Frage,
es geht um die Frage,
warum
da wächst
ist
jemand
er
hier. Exakt, genau. Der wächst hier auf, der radikalisiert sich
ansetzen.
Hier.
Genau.
Und bringt im Zweifel auch noch Menschen um, die vor seiner Ideologie geflohen sind in dieses Land. Also das kommt ja auch noch dazu.
Absolut. Aber man erlebt ja immer wieder dieselben Muster im politischen Diskurs nach islamistischen Anschlägen. Nach 1-2 Wochen ist das Thema wieder passé. Mhm. Und dann kommt irgendwann der nächste Anschlag. Und ich vermisse seitens der Politik, aber auch wir als Gesellschaft insgesamt müssen uns, glaube ich, viel ernsthafter damit auseinandersetzen, warum wir diese jungen Menschen nicht mit den Werten unserer Gesellschaft überzeugen können und warum es Islamisten, aber auch andere extremistischen Milieus, das sieht man ja auch, zum Beispiel rechtsextremistische Szene, da werden ja auch die Anhänger immer jünger, das ist ja auch eine ähnliche Entwicklung wie im islamistischen Kontext. Warum schaffen sie es, diese Leute für etwas zu begeistern? Und das ist, glaube ich, die Frage, mit der wir uns zu wenig auseinandersetzen. Und mit der auch die muslimische Community in Deutschland sich viel zu wenig auseinandersetzt.
Müssen wir auch gleich drüber reden. Vor allem bin ich gespannt auf den zweiten Teil Ihrer Geschichte, Herr Flader. Aber ich muss einmal ganz kurz Medien und Politik sozusagen reinholen, Frau Quadbeck. Wenn man dann die Reaktion hört, die Herr Gübertschin gerade zu Recht anspricht. Ich habe gerade noch die Reaktion des Kanzlers im Ohr, der sich dann hinstellt und sagt, und der Satz ist so oft gefallen in den vergangenen Jahren, weil wir so viele schreckliche Anschläge auch hatten. Wir lassen uns unsere Freiheit, unsere freiheitliche Art zu leben, die lassen wir uns nicht nehmen. Das klingt dann angesichts solcher Bilder und angesichts der Bilder, die dann wenig später in Hamburg entstanden sind, wo ein, sagen, also gesichert wie eine Festung, ja, ein CSD dann stattgefunden hat. Das klingt wie Hohn, das klingt wie eine Floskel. Und Leute sagen, die haben uns doch längst in unserer Freiheit eingeschränkt, um jetzt nicht ein weiteres Mal die viel zitierten Weihnachtsmärkte zu nennen, ja. Auch da hast du mittlerweile das Gefühl, das muss offenbar sehr, sehr geschützt werden, weil könnte gefährlich werden.
Dass also die Worte des Kanzlers in diesem Fall spiegeln sehr gut die Paralleluniversen wider, in denen auf der einen Seite die deutsche, auf der demokratischen Grundordnung stehende freiheitliche Gesellschaft lebt und in der auf der anderen Seite eben die gerade beschriebenen Täter leben und ihre Milieus. Und das Problem ist, dass die deutsche Gesellschaft aus meiner Sicht noch nicht hinreichend erkannt hat, wie groß die Gefahr tatsächlich ist. Genau, wir hangeln uns von Anschlag zu Anschlag. Und von Floskel zu Floskel. Und dann ist es wieder vergessen. Interessant ist ja, dass der Dobrindt, der Innenminister, wenige Tage vor diesem Anschlag die Gefahr von einer abstrakten Gefahr auf eine hohe Gefahr raufgestuft hat, insgesamt für solche Anschläge. Und kurz danach ist dieser Anschlag geschehen. Ich finde, dass der Innenminister auch noch nicht hinreichend beantwortet hat, warum er das hochgestuft hat und ob es da einen Zusammenhang gibt. Also das ist so das eine, dass man eben sehr konkret damit umgehen muss. Und ich finde, das Stichwort 7. Oktober ist gerade eben schon gefallen. Spätestens seit dem 7. Oktober 2023 und das, was danach auf den Straßen in Deutschland los war. Genau, die Partys, die gefeiert worden sind von Menschen, die einen Vernichtungsantisemitismus feiern, die eben islamistisch sind, die sich da einfach frei und offen gezeigt haben, da gab es ja eigentlich so einen Schockmoment für alle. Nicht nur der Schock über den 7. Oktober, was da geschehen ist, sondern auch der Schock über den Hass gegen jüdisches Leben und eben auch dieser tief sitzende Islamismus in weiten Teilen der muslimischen Gesellschaft. Mhm. Und das ist dann einfach auch wieder in Vergessenheit geraten. Wir vergessen immer sehr schnell. Und da, ich denke jetzt nicht, dass wir strengere Gesetze brauchen, aber was es schon braucht,
ist... Die wir haben, mal konsequent anwenden.
Genau, wirklich mal eine harte Auslegung der Gesetze. Und auch in dem Fall, es ist einfach nicht nachzuvollziehen, warum das Gericht so geurteilt hat, ihn freigelassen hat. Ein Mann, der erwiesen gefährlich ist, der auch schon 21 Jahre alt ist, also am oberen Ende wirklich des Jugendstrafrechts. Und wo es hat ja dann auch Äußerungen der Gesellschaft gegeben, die eben dafür verantwortlich gewesen wäre, diese Deradikalisierung durchzuführen, die dann auch gesagt haben, der scheint uns nicht ernst zu nehmen.
Mhm. Und Herr Bartschow,
also wir müssen es ernster nehmen.
So, ernst nehmen. Haben Sie das Gefühl, dass Ihre Partei das ganze linke Spektrum das wirklich ernst nimmt? Oder also, da einen blinden Fleck hat?
Ich würde sagen, dass das zunächst keine parteipolitische Frage ist. Ich glaube, die Themen sind völlig richtig angesprochen worden. Das eine ist, was man konkret tut. Und ich bin nun wirklich nicht jemand, der den Kanzler verteidigt, aber in der Frage, was soll er denn sagen? Was soll er denn sagen? Wir finden uns natürlich nicht damit ab. Und ich finde es richtig, dass wir uns von derartigen Idioten, ich nenne das mal so, die Freiheit uns nicht nehmen lassen. Aber die zentrale Frage ist eine andere. Warum passiert das? Warum gibt es eine Entwicklung in diese Richtung? Warum werden es mehr? Und zwar sowohl in dem Bereich wie bei Rechtsextremen oder bei anderen Extremisten. Das ist die entscheidende Frage. Und die müssen wir uns stellen. Und da sage
was ist denn Ihre Antwort, Herr Bartschow?
Wissen Sie, wenn ich eine Antwort hätte, ich hätte die schon laut in die Gesellschaft geschrien. Diese Antwort, die gibt es nicht und es gibt keine einfache Antwort dafür. Ich glaube, dass wir viel, viel mehr darüber nachdenken müssen. Ich will nur einen Aspekt mal sagen. Mhm. Wir haben zum Beispiel bei Staatsanwälten und Richtern eine Unterbesetzung. Es gibt so viele Verfahren, die überhaupt nicht mehr bis zu Ende geführt werden. Das ist selbstverständlich ein Punkt. Es ist aber nur ein Mosaiksteinchen. Wie viele andere mehr? Dann wird immer sofort geschrien, naja, wir müssen bei dem Thema Bildung viel mehr tun. Warum entwickeln sich junge Menschen dahin? Also ich glaube, dass es ein großer Strauß ist und das, was ritualmäßig in der Politik passiert, häufig, schärfere Gesetze, die Islamisten abschieben, sagt ein Ministerpräsident, das ist ein deutscher Staatsbürger gewesen, da ist nichts mit abschieben. Das ist dummes Zeug ganz nebenbei.
Aber Sie werfen jetzt auch gerade Nebelkerzen. Also die...
Nee, ich werfe keine Nebelkerzen.
Doch,
Herr Lanz, wenn Sie jetzt sagen würden, Sie haben die Lösung dafür,
es gibt dafür keine Lösung. Die Frage, warum jemand so abgeurteilt wird, wie in dem Fall...
Ja.
Hat ja nichts mit nicht besetzten Stellen in der Justiz zu tun. Ja. Sondern da war ja jemand und hat ein Urteil gesprochen. Und die Frage ist doch, warum hat der jemand, der ja da war, dieses Urteil gesprochen? Wir können
gerne über den Einzelfall reden.
Das hat ja nichts mit einer unterbesetzten Justiz zu tun.
Doch, hat es sehr wohl. Dieser Einzelfall vielleicht nicht, aber generell hat es damit zu tun. Wir haben Verfahren, die nicht mehr bis zu Ende geführt werden. So, dieser Einzelfall, da ist alles zu gesagt worden, da ist nichts zu ergänzen.
Man kann auch
über seinen Vater reden und über alles Mögliche reden. Da gibt es sicherlich viele Gründe, die relativieren und so weiter, aber das ist alles Quatsch. Das ist ein Wahnsinniger, das ist ein Irrer und der Staat muss dort entsprechend agieren.
Ja, wenn er ein wahnsinniger Irrer wäre, wäre ich ehrlich gesagt beruhigter. Das wäre, dann könnte ich sagen, der hat ein psychisches Problem. Der hat kein psychisches Problem.
Hat er mit Sicherheit auch. Hat er mit Sicherheit auch, weil ansonsten macht man eine solche wahnsinnige Tat nicht. Das ist meine feste Überzeugung, dass der auch, also jetzt mal auf gut Deutsch, ein psychisches Problem haben muss. Aber die Hauptursache ist eine andere.
Sie machen jetzt das, was die ganze linke Blase genau und Ihre Partei insbesondere in solchen Momenten macht.
Herr Lanz, ich will nochmal deutlich widersprechen, das hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Wer wirklich da sagt, die Linken machen das alles falsch und andere machen das richtig,
das habe ich nicht gesagt.
Nein, aber es
Sie
gibt
haben vorhin, Herr Bartsch, von reflexhaften...
Ja, ritualmäßigen, habe ich gesagt.
Von ritualmäßigen Reflexen gesprochen. Ich würde Ihnen diesbezüglich gerne einen solchen Reflex mal vortragen. Die gezielte Verbreitung queer- und transfeindlicher Ideologie durch rechte und konservative Akteure bereitet den Boden für solche Angriffe.
Ich kann Ihnen nur sagen, so eine Stellungnahme würde es aus dem Kreisverband Vorpommern-Rügen nie geben. Die gibt es in Neukölln. Ich weiß das, ich kenne das.
Das heißt, Sie distanzieren sich davon?
Das finde ich falsch. Ich finde es völlig falsch, einen solchen Anlass für derartige Stellungnahmen zu nutzen.
Dass wir uns da einig sind,
gibt es nur eine klare Haltung, die ist hier gesagt worden, ohne Wenn und Aber. Mhm. Ohne Wenn und Aber. Aber es bleibt der Auftrag an uns alle. Und wenn irgendwer die Lösung hätte, ich wäre so unendlich dankbar, wie wir alle. Es gibt nicht die Lösung. Es wird ein langer Prozess sein. Und wir haben heute eine andere Entwicklung. Und ich habe ein Mosaiksteinchen gesagt, und das ist das mit Staatsanwälten und Richtern, dass wir wenige haben. Aber es gibt viele andere. Es gibt viele, viele andere Gründe. Und da haben wir eine Herausforderung. Und wer das parteipolitisch instrumentalisiert, und als erstes, das ist der Standard, schärfere Gesetze, das ist der Standard. Und ich finde, das ist großer Unsinn, weil darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir erstens anwenden und zweitens, dass wir
ideologisch instrumentalisiert, so wie Ihre Linke
in Neukölln. Das ist völlig nicht in Ordnung. Das ist nicht in Ordnung. Punkt, aus, Ende. Ich finde, eine solche Tat ist, und da bleibe ich dabei.
Und wer ideologisch irgendwann so verblendet ist, dass er die CDU als faschistisch bezeichnet, und auf dem Auge offensichtlich
sehr, sehr geehrter Herr Lanz, da haben Sie ja, Sie sprechen jetzt auf den
Luigi Partisano
an, und der hat sich, entschuldigen Sie bitte, der hat sich am Tag danach entschuldigt. Ich finde das ziemlich groß, dass man sich entschuldigt. In der Politik nicht so sonderlich
üblich. Sowas ehrlich gesagt notwendig, ehrlich gesagt, weil sonst kann man nicht weitermachen.
Ja, auch das stimmt. Er hat sich entschuldigt, und das ist für mich wichtig. Und er hat gesagt, dass es eine falsche Aussage war. Punkt, aus. Ja, ich würde die nie so tätigen, weil es falsch ist. Weil es auch falsch ist. Weil es gibt bei der Union gerade sehr, sehr viele, die in dieser Frage, was der Kampf gegen den Faschismus betrifft, auch gegen den Islamismus, viele betrifft, die da sehr konsequent sind. Deswegen würde ich eine solche Aussage nicht tätigen. Er hat sich entschuldigt. Ich finde, das zeugt von Größe, sich zu entschuldigen.
Das ist jetzt nicht ein Hinterbänkler, ne? Das ist Ihr neuer Parteichef.
Ich hörte davon, ja. Ich hörte davon, dass das der neue Parteichef ist, ja.
Rufen Sie ihn dann an und reden Sie über sowas?
Er hat das auf dem Parteitag, und wiederhole das nochmal, er hat sich 24 Stunden...
Nein, das also nicht ist nicht mal, der Punkt, das nehmen wir auch zur Kenntnis.
So, na, das ist, finde ich, wichtig.
Na, aber offensichtlich hat er da ja was im Hinterkopf, weil das plappert man dann einfach so raus.
Ja, und das finde ich, ist unzulässig. Aber er war zu diesem Zeitpunkt, war er noch nicht mal 24 Stunden Parteivorsitzender. Und ich glaube, dass er eine solche Äußerung heute nicht wieder tun würde.
Was ist
das
für ein Argument?
Wie bitte?
Was ist das für ein Argument?
Dass ich diese Aussage nicht teile, das habe ich deutlich gemacht, und viele andere auch in der Linken. Und dass er sie nicht teilt, hat er auch deutlich gemacht, weil er sich für diese Aussage entschuldigt hat. Und ich finde das auch richtig, dass man sich dafür entschuldigt, weil in der Union, man kann die Union, ich kritisiere die reichlich und habe genug zu kritisieren.
Michael Roth, sagt Ihnen was?
SPD-ehemaliger Abgeordneter, ja.
Richtig. Sozusagen ähnliches Spektrum, sagt, linke Kräfte haben im Umgang mit dem islamischen Fundamentalismus einen blinden Fleck.
Wenn
sagt
das
ein
so,
linker Politiker.
SPD-Politiker, was an dem links ist, ist eine andere Frage, aber das will ich jetzt gar nicht bewerten. Ich finde aber, dass genau ein blinder Fleck unzulässig ist. Wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen, und Sie können da also auch nachlesen. Ich habe mich dazu mehrfach geäußert. Ich finde, dass Islamismus, Salafismus in besonderer Weise, inakzeptabel ist und bleibt. Das ist eine Form der Radikalisierung, die wir in Deutschland und weltweit nicht akzeptieren dürfen. Ich finde auch, dass wir eben ein Regime wie in Saudi-Arabien nicht so einfach akzeptieren dürfen. Genauso wenig wie das im Iran. Darum geht es nicht. Die dürfen wir so nicht akzeptieren. Die da also in die Botschaft der Türkei hineinfahren und dort einen Journalisten zersägen, das ist alles inakzeptabel. Aber da schweigen wir. Oh. Das hat sehr wohl damit zu tun. Khashoggi, nein, entschuldigen Sie bitte. Wer hat denn den Khashoggi letztlich aus der Botschaft herausgeholt? Das war, also, dem geben wir heute die Hand. Das ist heute der
Mohammed bin Salman, meinen Sie? Ja, aber wir reden gerade über Islamismus. Was hat das damit zu tun?
Ist der Wahhabismus?
Ich habe neulich den saudischen Außenminister gehört. Ich weiß nicht, ob der noch im Amt ist, der vor einiger Zeit schon, ging damals auch weltweit durch die Presse, sagte, wir würden solche Leute niemals tolerieren, Islamisten, bei uns in Saudi-Arabien. Wer so predigt, wer so redet, wer so auftritt, fliegt entweder raus oder geht ins Gefängnis.
Bin ich sehr dafür, wenn das wahr ist, aber das stimmt leider nicht. Der Wahhabismus ist also mindestens in der Nähe des Salafismus, aber ich bin da, das sind andere Leute, die da viel fachkundiger sind als ich. Da will ich mich nicht
Herr
zu äußern.
Gülertin zum Beispiel.
Aber ich sage, dass wir mit der Art und Weise, wie wir zum Beispiel Herrn bin Salman hofieren, dass wir damit einen politischen Fehler machen. Und letztlich, selbst wenn die jetzt vielleicht da rausfliegen würden, das kann alles sein. Ich bleibe dabei, wir haben ein gesellschaftliches Problem, auch damit.
Sie und haben ein ideologisches Problem, vor allem in Ihrer Partei.
Es gibt bei uns in der Partei vermutlich
jemand, der wirklich ernsthaft findet, dass die Verbreitung transfeindlicher Ideologie durch Rechte und Konservative der Grund für das ist, was da in Berlin passiert.
Ich habe mich deutlich geäußert, das ist nicht der Grund dafür. Es wäre wirklich viel zu einfach. Wenn das so wäre, wäre das Problem ja schnell gelöst. Das ist großer Unsinn. Da bleibe ich dabei. Und es ist auch nicht die Meinung der Linken. Das ist einfach falsch. Wenn da in Neukölln einige so ein Zeug erzählen und aufschreiben, da kann ich leider nichts dafür. Das ist nicht meine Sicht. Ich teile sie ausdrücklich nicht. Und trotzdem bleibt natürlich, es ist aber eine ganz andere Frage. Eine ganz andere Frage, inwieweit zum Beispiel Transfeindlichkeit, zum Beispiel Queerfeindlichkeit eine Rolle spielt, wo es Überschneidungen gibt. Aber das hat damit nichts zu tun. Dieses Attentat ist wahrhaftig kein Anlass, sich dazu entsprechend zu äußern. Und ich finde das völlig falsch.
Ist das überzeugend, Herr Gübertschin? Oder gibt es da diesen blinden Fleck, von dem Michael Roth spricht?
Ich kann mal eine Anekdote erzählen, die ich persönlich erlebt habe. Das war kurz nach dem 7. Oktober, nach diesem schrecklichen Terrorangriff der Hamas auf Israel. Und es gab so eine Runde, wo auch über muslimischen Antisemitismus gesprochen wurde. Und da habe ich ein paar Gedanken dazu mitgeteilt. Und ich bin selber gläubiger Muslim. Also ich spreche über die Probleme meiner Religionsgemeinschaft, den Antisemitismus in meiner religiösen Gemeinschaft. Und die Reaktion von einer Person aus der Berliner Linken, Linkspartei war dann, ich würde als Muslim in Anführungsstrichen antimuslimischen Rassismus bedienen. Und da war ich erstmal baff. Also eine Person, die selber nicht dem muslimischen Glauben angehört, will mir als gläubigen Muslim irgendwie einen andichten, ich würde rassistische Ressentiments gegen Muslime bedienen, weil ich über das Problem, Antisemitismusproblem meiner religiösen Gemeinschaft spreche. Und wir sind ja sehr sensibel, wenn es um Rassismus geht. Für mich ist diese Reaktion rassistisch, weil dass ein Rassismus der geringen Erwartung ist. Also ich als Muslim bin nicht in der Lage, reflektiert über die Probleme und Herausforderungen meiner eigenen Religionsgemeinschaft zu reflektieren und das auch darüber auch öffentlich zu sprechen. Und das sind so Reflexe, die man im linken Teilen der linken politischen Milieu leider immer wieder erleben kann. Und das hilft uns eben nicht weiter, dass wir gesellschaftlich über muslimischen Antisemitismus, islamistische Queerfeindlichkeit oder Islamismus als Problem, als gesellschaftliches Problem insgesamt vernünftig ins Gespräch kommen, wenn sogar Muslime, die über ihre eigene Gemeinschaft versuchen, kritisch zu reflektieren, so versucht werden, in eine bestimmte Ecke gedrängt zu werden. Mhm. Das finde ich eine sehr problematische Herangehensweise, die es leider bei Teilen der Linken, insbesondere in Berlin, gibt. Und das wissen Sie, Herr Barth.
Also, um das mal klar zu sagen, ich war am 8. Oktober in der israelischen Botschaft. Ich habe zu diesem Wahnsinn, den die Hamas da betrieben hat, eine klare Position. Antisemitismus ist null zu dulden. Ich war bei Ihrem Vortrag nicht dabei, demzufolge kann ich dazu gar nichts sagen, will ich auch gar nicht sagen. Aber eins bleibt. Ich habe größte Hochachtung auch vor allen Moslems, die gegen jeden Antisemitismus sind, ohne Wenn und Aber, wie gegenüber jedem anderen. Was ich überhaupt nicht akzeptiere, ist, dass man versucht zu sagen, naja, das Problem gibt's bei der Linken. Es ist absurd. Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Wir haben ein gesellschaftliches Problem, auf das wir antworten müssen. Und ich werde immer dazu stehen, dass diese Frage des Antisemitismus, wie im Übrigen auch des Salafismus und des Extremismus auf der Seite, dass man das behandelt. Und dass wir darüber reden. Und ich finde, eine solche Reaktion, antimuslimischen Rassismus, den gibt es. Ich habe Ihren Vortrag nicht gehört. Und da muss man genauso eine klare Position zu haben, nämlich dagegen. Das ist völlig klar. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Aber, wer das Gespräch verweigert und wer Menschen, die überhaupt da kritisch über Antisemitismus, den es selbstverständlich gibt im Islam, also gerade bei Islamisten, wer darüber nicht reden will.
Und auch in Ihrer Partei.
Die gibt es überall. Wir haben ein gesellschaftliches Problem. Ich habe Leugnen überhaupt
Sie
nicht.
Mal aus. Gibt es in Ihrer Partei ein besonderes Problem mit Antisemitismus?
Nein, es gibt in unserer Partei kein besonderes Problem. Wir haben in der Gesellschaft auch ein besonderes
nicht
Problem.
Nicht mal mit dem antizionistischen Landesverband in Niedersachsen?
Ja, diesen Beschluss, den der Landesverband Niedersachsen dort gefasst hat, den finde ich inakzeptabel. Und ich bin da bei meiner
Fraktion. Sie sind stolz darauf, dass Sie der erste Landesverband sind, antizionistisch ist.
Ich bin da bei meiner Fraktionsvorsitzenden, die aus dem Landesverband Niedersachsen ist und die gesagt hat, es gibt Menschen auf dem Parteitag in unserer Partei, die sind offensichtlich falsch. Und das finde ich richtig, wenn sie das so klar ausspricht, dass das inakzeptabel ist. Und das ist inakzeptabel. Ich sage aber auch, also ich will das zumindest mal erwähnen, das war an einem Wochenende, wo es einen Parteitag zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern gab. Da stellen wir immerhin eine Regierung, null Berichterstattung. Aber dass ein Landesverband, der weder in einem Landtag ist, da wird also suggeriert, die Linke ist... Die ist antisemitisch und das ist sie nicht, um das klar und deutlich zu sagen. Dass wir da ein Problem haben, es ist kein Zufall, dass
Sie sehen hier ungefähr viermal Stirnrunzeln, Herr Barth.
Gregor Gysi, Bodo Ramelow und ich, dass wir uns dazu in einem Artikel im Tagesspiegel deutlich geäußert haben. Da gibt's Gründe für. Das würden wir ja nicht machen, wenn es gar kein Problem gibt.
So.
Offensichtlich gibt es ein Problem. Und ich werbe nur dafür, nicht zu sagen, na, die Linke hat ein Problem, ansonsten sind wir fein raus.
Das hat
Nein, das
gesagt.
Ist nicht der Fall. Wir haben ein gesellschaftliches Problem und wir als Linke haben dieses auch und müssen damit umgehen. Aber jede, also ich will das klar sagen, jede Äußerung, die antisemitisch ist, wird von den beiden Vorsitzenden der Partei wie von den Fraktionsvorsitzenden in Deutlichkeit zurückgewiesen. Dass es so etwas gibt, wie Sie aus Neukölln zitiert haben, das habe ich gesehen. Es hat leider auch nach dem 7. Oktober Äußerungen gegeben, die ich inakzeptabel finde. Und ich finde auch, dass deshalb auf einem Parteitag der Linken das so entschieden worden ist. Und zwar, dass Antisemitismus bei uns überhaupt keinen Platz hat. Es gibt andere, ich weiß das. Ich finde das schlimm, dass es andere gibt.
Wissen Sie, Herr Bartsch, was noch ein Problem ist an dieser Aussage, diese parteipolitische, also mit parteipolitischem Kalkül, diese Dinge miteinander zu verbinden? Das geht am Problem vorbei. Also dieser junge Mann, der diesen Anschlag begangen hat, hat ziemlich sicher nicht diese politischen Kalküle gehabt, was in dieser Gesellschaft am Ende daraus passiert, woher das überhaupt kommt, sondern der wollte töten. Menschen, von denen er glaubte, sie haben kein Recht zu leben. Und der braucht ja auch nicht, also die Queerfeindlichkeit müssen ihm nicht andere erzählen. Die bekommt er aus seiner eigenen Ideologie auch. Und der wollte sterben vielleicht auch, also diese Todessehnsucht. Und das Problem in diesem Fall und die Motivation ist Islamismus.
Ja.
Und wieso das verfängt bei diesem jungen Mann, darüber muss man sprechen.
Einfach
dafür brauchen sie Lösungen und nicht das Problem outzusourcen und irgendwo zu suchen, ob irgendwelche anderen vermeintlichen Nährboden dafür bereiten.
Das tue ich überhaupt nicht. Natürlich ist das ein Problem. Aber ehrlich gesagt hat dieser Islamist, der hat doch nichts mit uns zu tun. Also jetzt unterstellen Sie ja de facto mit Ihrer Äußerung, das hat irgendwie was mit der Linkspartei zu tun. Null. Das ist ein Wahnsinniger und der hat mit uns nichts zu tun.
Nein, ich glaube, aber nur die Problematik versuchen Sie outzusourcen, weil Sie nicht über das Problem an sich reden wollen.
Doch, ich will darüber reden. Ich will darüber reden, jeden Tag.
Da wären wir bei dem Thema blinder Fleck und bei der Frage, wie sehr die Ursachen und solche Taten entweder tabuisiert werden, so wie Sie das gerade formuliert haben, oder rhetorisch weichgespült. Und das, Herr Bartsch, haben Sie gerade schon getan, indem Sie dann zum Beispiel gesagt haben, der Mann habe ein psychisches Problem gehabt. Das wissen wir nicht, ob der ein psychisches Problem hatte. Ich wäre eher bei der Analyse, der hat sich islamistisch radikalisiert, also politisch, religiös radikalisiert und wollte töten. Und ob das mit einem psychischen Problem zusammenhängt oder ob der einfach sich ideologisch radikalisiert hat, das wissen wir nicht. Und da genau fängt das Weichspülen an. Und in dem Moment, wo man rhetorisch weichspült, ist man dann auch wieder sehr weit weg von Lösungen. Und dann kann man sagen, ja, und die Richter fehlen und die Bildung und dies und das. Aber es wäre schon wichtig, mal so ganz klar zu benennen, was der getan hat und dass der Staat erstmal unmittelbar reagieren muss. Und das unmittelbare Reagieren ist gar nicht Gesetze verschärfen, hat auch hier keiner in der Runde gefordert, sondern die Gesetze ganz konsequent anwenden auf Personen, die man als gefährlich identifiziert und die Gefahrenlagen entsprechend zu beschreiben und auch in der eigenen Partei. Das ist ja richtig, in der es Leute gibt, die zumindest auch mit radikalen Hamas-Bewegungen in Berlin sympathisieren. Also Sie haben jemanden in der Fraktion wie Herrn Kotschkan, der auch bei entsprechenden Veranstaltungen schon aufgetreten ist, dass man das dann auch entsprechend schonungslos benennt, wenn man wirklich das Problem lösen möchte. Und natürlich kann man es nicht an einem Tag lösen. Man muss die Problemlösung beginnt damit, dass man das Problem schonungslos benennt.
Ist ja völlig, ich vermute, Sie meinen Herrn Kotschak, den Sie haben einen anderen Namen genannt. Sie haben eben gesagt, also man soll nicht vorher sagen, das ist so oder so, aber benennen. Also was denn nun? ist, ob der Mann psychisch, das wissen Sie nicht und ich nicht. Wir wissen es beide nicht.
Na, Sie haben aber gerade gesagt, der hat ein psychisches
Problem. Für mich hat jemand, der so etwas tut, der hat für mich, das kann ja sein. Ja,
das ist aber eine Diagnose und nicht, nicht eine Meinung, ob jemand ein psychisches Problem hat.
Herr Gübertschin, kommt dir das bekannt vor? Das ist eine Meinung. Diese Meinung habe ich allerdings auch weiterhin.
Dieses Psychologisieren, dieses Outsourcen, das dieses Muster, wie man auf solche Taten reagiert, kenne ich auch von den muslimischen Verbänden. Mhm. Wenn wir uns zum Beispiel nach dem CSD-Anschlag hat, der Koordinationsrat der Muslime, das ist der Zusammenschluss von den größeren Moscheeverbänden, eine Pressemitteilung verfasst, wo das Tatmotiv nicht genannt wurde, Islamismus, wo das Ziel des Anschlags nicht erwähnt wurde, CSD, und queere Menschen. Mhm. Also es war eine völlig... es war überhaupt nicht klar, wenn man diese Pressemitteilung gelesen hat, worum es eigentlich geht. Und das sind immer so die ähnlichen Reflexe, die eben auch von Seiten der muslimischen Verbände kommen, die, wenn es um einen rassistischen Anschlag wie in Hanau, zum Beispiel in Hanau oder andere rassistische Anschläge geht, durchaus in der Lage sind, das Tatmotiv zu nennen. Und das ist ja auch richtig. Das ist ein zentraler Punkt. Und wenn es um islamistische Anschläge geht, wird das Tatmotiv nicht genannt, sondern es wird genannt, wir verurteilen Terror und Gewalt in all seinen Formen auf das Schärfste. Und da fängt das Problem an. Und man darf es auch nicht psychologisieren. Das war kein wahnsinniger Irrer. Mag sein, dass er psychische Probleme hatte, aber der Tatimpuls ist aus einer ideologischen Überzeugung heraus. Er und andere islamistische Täter, sie sind zutiefst davon überzeugt, dass sie den göttlichen Willen umsetzen und im Jenseits dafür belohnt werden. Darüber müssen wir reden. Ob sie psychische Probleme, wer hat heutzutage keine psychischen Probleme, bei allem Respekt? Also jeder hat doch so seine Probleme. Aber man geht doch nicht raus und bringt andere Menschen um, weil sie eine andere Lebensauffassung haben oder einen anderen Glauben oder was auch immer.
Völlig
und diese Ausweichmanöver beobachte ich eben auch bei den muslimischen Verbänden. Wo ich das bei denen noch verstehen kann, weil sie teilweise Bezüge zu islamistischen Ideologien haben. Aber ich verstehe es nicht, dass wir als in Deutschland die demokratischen Parteien irgendwie, sei es nun Linke, Konservative oder welche Partei auch immer, nicht in der Lage sind, das Problem beim Namen zu nennen.
Also ich kann das Wort Islamismus ganz klar und deutlich
sagen, Verlautbarung gar nicht auf. Entschuldigung,
natürlich.
Das Wort Islamismus taucht noch nicht mehr auf.
Und es gibt ja auch immer wieder diese Floskeln, das hat mit dem Islam nichts zu tun. Ich verstehe, wenn ein muslimisches Individuum sagt, mit meinem Islam hat das nichts zu tun, ich kann damit nichts anfangen. Aber eine muslimische Organisation, die für sich in Anspruch nimmt, Religionsgemeinschaft zu sein, die muss sich damit auseinandersetzen, dass islamistische Täter ihre Taten religiös begründen. Also die Grundlage ist schon die Religion. Ja. Aber natürlich eine Missdeutung, was auch immer. Aber dieser Mensch und andere islamistische Attentäter sind religiös motiviert. Ja, das muss man beim Namen nennen.
Weil wir da gerade sind und in welchem Klima das sozusagen auch alles gedeiht. 2026, in diesem Jahr, versuchen liberale Muslime eine Kampagne zu machen. Ich bin Muslim, ich bin Muslimin. Versuchen ein Zeichen zu setzen. Und das sind die Motive, um die es dabei geht. Können Sie auch mal ganz kurz den Hintergrund erklären, Herr Gübertschin? Was war die Idee hinter dieser Kampagne?
Also das war eine Kampagne der Ibn Rushd Goethe-Moschee. Das ist die liberale Moschee in Berlin, die auch von der Polizei geschützt werden muss, weil es immer wieder Drohungen gibt von Islamisten. Und
ist das so eine Moschee von Serhan Ateş?
Serhan Ateş, genau.
Ja, okay.
Und soweit ich das mitbekommen habe, war der Hintergrund eben die Vielfalt der muslimischen Community auch auf eine andere Art und Weise abzubilden. Weil wir haben natürlich im öffentlichen Raum ganz, ganz, ganz Stereotype, dominierende Bilder. Und das sollte sozusagen die Vielfalt des muslimischen Lebens auch in Deutschland darstellen. Ich bin Muslim, ich bin Muslimin. Und da ist unter anderem auch ein Plakat eben von einem homosexuellen Paar.
So, die sagt, links geht es um Alkohol. Ne? Genau. Da ist ein Muslim, der sagt, ich bin Muslim, aber ich trinke ja auch Alkohol. Dann in der Mitte das homosexuelle Paar und rechts hier habe ich eine Lehrerin, die sagt, ich bin Muslimin, aber ich trage kein Kopftuch.
Das sind eben auch muslimische Lebensrealitäten, die hier in Deutschland stattfinden.
So.
Und das war sozusagen eine Ergänzung des öffentlichen Bild des muslimischen Lebens in Deutschland, was vielleicht eher dominiert.
In dem Zusammenhang interessant die Reaktion von Burhan Kesici, dem Islamratsvorsitzenden, Religionslehrer, der im Mai, glaube ich, über diese Kampagne gesprochen hat. Und das Interview ist sehr aufschlussreich. Schauen Sie mal.
Also ich finde die Kampagne sehr schwach und vor allem auch die Themen, die ausgesucht worden sind, sind problematisch. Ich finde Kampagnen sehr gut, damit man bestimmte Sachen darstellt, aber nicht in Form von, dass man sozusagen Abnormalitäten als normal darstellt. Und deswegen finde ich das verschwendetes Geld.
Finden Sie das eine Provokation?
Ja, selbstverständlich. Also wenn man sich die Motive anschaut, wo jemand Racket trinkt und sagt, das gehört zum Moslem-Dasein, oder wenn zwei Homosexuelle da sind, die dann sich küssen und sagen, dass das gehört zur Normalität, dann finde ich das schon problematisch. Selbstverständlich, es gibt Muslime, die Alkohol trinken, es gibt Muslime ohne Kopftuch und ähnlichem. Das stellt ja auch kein Problem dar, ja, in Form von der individuell, ja. Aber wenn man das als Normalität anzeigt, dann finde ich das schon nicht mehr in Ordnung.
Für wie viele Leute spricht dieser Mann?
Also der Islamrat ist einer der größten muslimischen Dachverbände. Mhm. Und so meinem Kenntnisstand nach vertreten die etwa circa 400 Moscheegemeinden in Deutschland. Mhm. Und das Interessante ist, dass Burhan Kesici auch lange Jahre Funktionär der Islamischen Föderation Berlin war. Das ist deswegen interessant, weil in einigen Schulen in Berlin gibt es ja einen islamischen Religionsunterricht. Und der Träger dieses Religionsunterrichts ist diese Islamische Föderation Berlin. Und Herr Kesici war bis vor kurzem auch noch Lehrer für islamischen Religionsunterricht in Berlin. Und dieser Religionsunterricht wird vom Berliner Senat gefördert. Also eine Person, die homosexuelle Muslime, die zu ihrer Religiosität stehen, aber auch zu ihrer Homosexualität stehen und auch das offen zeigen, das bezeichnet er als Abnormalität. Ist schon interessant.
Gut, sein Argument, er macht das Argument clever, ist ein kluger Mensch, der versteht ja genau, was gemeint ist. Und er sagt, ihr erklärt sozusagen Abnormalität zur Normalität und zur Norm, ja, zum Standard. Ja. Das ist sozusagen der Versuch, über Semantik dennoch in die Community reinzusenden. Ich finde es nicht gut.
In einem anderen Interview hat er gesagt, dass abnormal ein theologischer Fachbegriff sei. Mhm. Im Deutschlandfunk wurde er wieder daraufhin nochmal nachgefragt und er hat abnormal als theologischen Fachbegriff bezeichnet. Also in der islamischen Theologie ist mir der Begriff abnormal habe ich nie gelesen und ich würde mal stark bezweifeln, dass das ein theologischer Fachbegriff ist. Man versucht sich natürlich immer so zurückzuziehen in theologische Terminologien angeblich, aber das Signal ist natürlich klar und da fängt ja das Problem an. Die Lebensrealitäten von queeren Muslimen in Deutschland ist, wenn ich in gemeinschaftlichen Leben teilhaben möchte, in einer Moscheegemeinde, dann muss ich meine sexuelle Identität verstecken. Sobald ich meine sexuelle Identität sichtbar mache, werde ich ausgegrenzt. Das sind die Lebensrealitäten von queeren Menschen. Und darüber müssen wir sprechen. Das ist nicht ursächlich für diesen Anschlag in CS.
Richtig.
Gegen den CSD. Aber solche Taten entstehen ja nicht im luftleeren Raum. Solche Taten beginnen immer mit Abwertung, Ausgrenzung.
Absolut.
Und dann
mit einem Absolutheitsanspruch.
Und das ist klar. Ja. Und man kann ja auch die religiöse Auffassung haben, dass das im islamischen Recht eine Sünde sei. Aber selbst die katholische Kirche ist ja in der Lage zu sagen, nein zur Sünde, aber ja zum Sünder. Selbst dazu sind konservative muslimische Gemeinden nicht wirklich in der Lage, weil diese Frage tabuisiert wird. Man ist gar nicht in der Lage, darüber zu reden.
Mhm. Herr Vlade, wie groß ist diese Gefahr, über die wir hier reden, wenn Sie sagen, das wurde jahrelang unterschätzt?
Also ich glaube, wir haben ein gewaltiges Personenpotenzial, das extremistisch radikalisiert, ideologisch ist, davon natürlich nicht alle gewaltbereit, aber die Zahlen sprechen für sich. Wir haben in den verschiedenen Phänomenbereichen im Islamismus am meisten Gefährder, also Personen, denen jederzeit Anschläge zugetraut werden. 409, die da eingestuft sind, davon nicht alle hier in Deutschland, also 154 auf freiem Fuß, einige im Gefängnis, einige im Ausland. Mhm. Wir haben im Rechtsextremismus weniger Personen, die so eingestuft werden, im Linksextremismus noch weniger. Wir haben eine Anzahl von Menschen, die hat man schon fast vergessen. Das sind Leute, die mal dem IS angehört haben, beim IS gekämpft haben. Das ist das, was Sie angesprochen haben am Anfang. Wir haben da quasi eine juristische Aufarbeitung, die in der Öffentlichkeit kaum noch wahrgenommen wird, dass die deutschen Sicherheitsbehörden in der Lage sind, diese Leute zu identifizieren, zum Glück, indem sie nämlich Dokumente, Dateien aus dem Irak und aus Syrien bekommen haben, von den amerikanischen Behörden, von den irakischen Behörden und jetzt Leute ausfindig machen in Deutschland und zwar gar nicht so wenige. Also in den den letzten Monaten gab es etliche Festnahmen von Menschen, die diese Biografien hatten, die beim IS waren, die mutmaßlich auch gekämpft haben und getötet haben.
Sie haben
und
irgendwo,
die hier einfach gelebt haben und ja, teilweise unter falscher Identität.
Sie haben irgendwo gesagt, Herr Flade, der IS ist erstaunlich bürokratisch.
Ja, das ist jetzt das Glück für die Strafverfolgungsbehörden, für das Bundeskriminalamt, dass sie diese Listen, das sind teilweise, das sind einfach Soldlisten, also Bezahlungslisten. Mhm. Man im BKA reden sie auch von der Master Payroll. Also man hat wirklich Bezahlvorgänge aufgelistet. Man hat teilweise Strukturen dieser Kampfeinheiten.
Fotos.
Das ist jetzt die Aufarbeitung von etwas, was ja 2015, 16, 17, 18 stattgefunden hat, mit Verzögerung, weil man festgestellt hat, viele dieser Menschen sind wirklich nach Europa gekommen und auch nach Deutschland und leben hier. Und das ist auch gut, dass die Justiz und die Strafverfolgungsbehörden da dranbleiben, auch wenn diese Fälle in der Öffentlichkeit kaum noch eine Rolle spielen. Aber das sind zum Teil Menschen, die haben gekämpft, die haben getötet, die sind vielleicht verroht auf eine Art und Weise und die sind hier bislang gar nicht aufgefallen und bei denen natürlich ein gewisses Risiko besteht, dass es irgendwelche Trigger gibt, dass sie wieder irgendwas machen, aktiv werden, wie auch immer.
Und setzen jetzt hier auch liberale Muslime unter Druck?
Auch das,
ich kenne Muslime, die haben Angst vor diesen Leuten.
Auch das kann
und
es
die
geben.
Sagen, die sagen, ihr müsst euch um diese Leute kümmern, weil
auch das
wir
kann
sind
es,
im Zweifel die Nächsten auch, und wir sind genau vor diesen
natürlich,
Typen geflüchtet.
Auch das kann es geben, aber das andere, der andere sozusagen Bereich, den man im Blick halten muss, das ist schlichtweg Mathematik. Wir haben eine hohe Zuwanderung von Menschen aus dem Irak, aus Syrien, aus anderen Regionen dieser Welt. Nicht alle diese Menschen werden hier gut integriert sein, werden sich hier gut integrieren. Viele werden in ihrer Existenz scheitern. Mhm. Und da besteht die Gefahr, dass sich diese Menschen wieder sozusagen rückbesinnen auf ihre Identität, radikalisieren, auch in die Hände von Predigern und von Moscheevereinen kommen oder teilweise gelangweilt in ihrer Asylunterkunft sitzen und den ganzen Tag am Handy sind in den sozialen Netzwerken und sich radikalisieren. Mhm. Das ist ein gewaltiges Personenpotenzial für die Sicherheitsbehörden, weil es eben so aufwendig ist, diese Leute überhaupt erstmal zu identifizieren, einzuschätzen und dann auch noch zu bearbeiten, also unter Kontrolle zu halten.
Wenn ich mal einen Satz einwerfen darf. Also ein Gefährder heute, der braucht, wenn er von den Sicherheitsbehörden in Anführungsstrichen betreut werden soll, 25 Personen. Wegen der anderen Sprache, weil es dann natürlich 724 sein muss. Und ein Einzelner, 25 Leute. Und Sie haben eben die Zahl gesagt, wie viele wir haben. Ich will nur das einfach erwähnen, dass das natürlich ein wahnsinniger Aufwand ist, den man betreibt.
Was kostet das im Monat?
Zehntausende, Hunderttausende Euro. Wenn Sie das machen wollen.
Hunderttausende im Monat.
Ja, Sie müssen verstehen, dass diese Beamten, die Sie einsetzen, die im Schichtbetrieb diese Observationen durchführen, das sind ja Leute, die auch in anderen Phänomenbereichen gebraucht werden. Das sind ja hochspezielle Menschen, die heimlich jemanden überwachen müssen. Und das müssen sie mit mehreren Personen machen. Das ist ein immenser Aufwand. Man darf nicht den Eindruck erwecken, als würde man das ständig können. Das geht nicht. Das schafft kaum ein Bundesland schafft es. Mehr als ein, zwei, vielleicht drei Personen.
Und den Attentäter vom CSD, den hat man zum Teil genauso überwacht?
Der Attentäter vom CSD kam nach Deutschland zurück, nachdem er einen Ausreiseversuch hatte und in Haft kam im Libanon. Mhm. Er kam im November letzten Jahres zurück, ist dann in Haft gegangen, wurde in der Haft, also im Januar diesen Jahres zum Gefährder gemacht, also eingestuft durch das Berliner LKA und wurde dann, er war mehrfach Gegenstand in den Sitzungen im gemeinsamen Terrorismusabwehrzentrum.
Man hat die hatten den wirklich auf dem Radar.
Man hat etliche Male über ihn gesprochen. Man hat auch ein Bewertungssystem angewendet, was nach dem Breitscheidplatzanschlag vor 10 Jahren eingeführt wurde. Das Bundeskriminalamt hat ein System entwickelt, das heißt Radar ITE. Das ist ein Risikobewertungstool. Das klingt vielleicht alles ein bisschen verrückt, aber es ist eine Methode, um zu schauen, nicht um zu gucken, wer ist ein Gefährder, sondern um zu schauen, wer von den Gefährdern, die wir kennen, ist am gefährlichsten, damit wir Ressourcen priorisieren können. Das machen die Polizeien damit. Und das wurde auch bei Abdul B. gemacht. Er wurde als Hochrisikoperson eingestuft. Also er ist, die Ermittler sagen, hoch gepunktet. Er hatte viele Punkte in diesem System. Und dann wurde er entsprechend behandelt. Als man ihn dann aus der Haft entlassen hat, auf diese Vorbewährung, wurde er bearbeitet von Berliner LKA. Es wurde eine besondere Aufbauorganisation, nennt man das, gegründet. Also sowas wie eine Soko. Man hat ihn observiert. Man hat ihn teilweise 10 Tage am Stück observiert. Davon ist er zum Teil nur wenige Tage überhaupt aus dem Haus gegangen. Man hat versucht, seinen Alltag festzustellen. Was macht er? Wen trifft er? In welche Moscheen geht er? Man hat eine Kamera vor seinem Hauseingang installiert. Man hat sein Telefon abgehört. Man hat eine ganze Menge gemacht.
Man hat ihn irgendwann auch angesprochen.
Er hat kurz bevor er den Anschlag begangen hat, knapp 10 Tage oder 2 Wochen vorher, ist er aufgefallen, weil die Kamera hat ihn gefilmt, wie er mit einem großen Gegenstand am Hosenbund aus dem Haus kam. Und das sah aus wie eine Pistole. Es war auch eine Pistole, es war eine Spielzeugpistole. Und die Polizei hat sofort reagiert, nachdem die Kamera ausgewertet war, man das gesehen hat, hat man ihn festnehmen lassen an einer Bushaltestelle durch ein SEK. Man hat die Wohnung durchsucht, man hat diese Plastikpistole gefunden. Was man offenbar nicht gefunden hat, war das zweite Telefon. Also ein Handy hatte er, das hat man überwacht die ganze Zeit, das war relativ unauffällig. Das zweite Telefon hat man offenbar nicht gesehen, nicht gefunden. Oder er hat es sich erst später beschafft. Und deswegen hat man wohl auch diese Autoanmietung nicht mitbekommen. Hätte man die Anmietung dieses Autos mitbekommen, wäre das LKA ziemlich sicher eingeschritten und hätte was unternommen. Man hat das schlichtweg nicht mitbekommen.
Das heißt, Dauerüberwachung kostet für einen Menschen dann, ne? Hunderttausende im Monat.
Zehntausende, man sagt so bis zu 100.000, kommt darauf an, wie engmaschig sie das machen. Das Problem ist,
Fußfessel ist das zweite Thema, das mir in den Kopf kommt.
Genau, es gibt Fußfesseln, es gibt die Justizfußfessel für Menschen, die schon Straftaten begangen haben und verurteilt sind, dann rauskommen. Es gibt aber auch die für gefährliche Personen. In Berlin war es so, und das finde ich einen interessanten Punkt, das LKA hatte offenbar den Antrag für eine Fußfessel schon geschrieben, aber nicht eingereicht, weil sie geglaubt haben, es reicht nicht aus. Sie haben wohl geglaubt, sie kriegen es nicht, weil dafür braucht man in Berlin ganz konkrete Anhaltspunkte für eine geplante Straftat. Die gab es nicht. Interessant ist, dass nach dem Anschlag, nur rund eine Woche später, hat man 4 oder 5 Gefährdern in Berlin Fußfesseln angelegt. Also plötzlich ging es dann doch.
Wahnsinn.
Auch da keine Illusion. Es gab auch Fälle, wo Menschen mit einer Fußfessel auch schon Anschläge begangen haben. Und auch bei der Observation, das ist dazu da, um eine Person und ihr Kontaktumfeld festzustellen. Man läuft nicht 2 Meter hinter ihm, um einen Anschlag zu verhindern. Das gibt's auch, in die offene Observation zu gehen. Das war in dem Fall nicht das Zielpunkt. Aber irgendwann musste man priorisieren. Man hat priorisiert und dann hatte man ihn nicht mehr so im Blick. Und dann ist dieser Anschlag geschehen.
Eine letzte Frage noch. Syrien, Irak spielen offenbar als Länder nicht mehr die Hauptrolle für diese Leute. Wenn wir über den IS sprechen. Aber Afrika kommt plötzlich ins Zentrum und aufs Radar und insbesondere ein Land, Mauretanien.
Ja.
Warum ist Mauretanien so wichtig?
Es gibt mehrere neue Hotspots, die offenbar Islamisten aus dem Westen anziehen, auch aus Europa, weil im Irak und Syrien der IS mehr oder weniger besiegt wurde. Genau. Mauretanien ist eins, Somalia ist ein anderes, auch teilweise Mosambik. Also in Afrika gibt es den IS noch und er wächst.
Richtig.
Und in Mauretanien gibt es, das ist historisch gewachsen, islamische Bildungszentren, Koranschulen, wo sie den Islam in einer sehr, manche sagen ursprünglichen Form, sehr fundamentalistischen Form vermittelt bekommen. Und auch der Attentäter vom CSD wollte dorthin reisen, wurde am Flughafen gestoppt. Er wollte einem Prediger wohl nachfolgen, den er aus Berlin kannte, einen Berliner tatsächlich, der dort hingegangen ist. Und die Sicherheitsbehörden wissen von ungefähr 12 Islamisten, die in den letzten 3 Jahren nach Mauretanien gegangen sind. Und die Sorge ist sehr groß, weil das sind sehr, sehr abgelegene Gegenden, dass sie aus den Augen verlieren. Also, dass Menschen von den Gegenden dort, wenn sie dann in eine Koranschule gehen oder so, dann irgendwann vielleicht auch beim IS landen. Also, es gibt ein Gutachten, das beim LKA erstellt wurde über diese Situation. Was ist das da? Und da heißt es, dass das möglicherweise eine Kontaktbörse sein könnte für Terroristen, die dann woanders landen.
Hier und auf diese Bild Leute sieht man gehen dahin und kommen dann auch wieder zurück nach Deutschland.
Es könnte sein, oder sie gehen in Kriegsgebiete, kämpfen dort, sterben dort, oder kehren auch wieder zurück, weil es ist ja nicht verboten, nach Mauretanien zu reisen.
Okay. Also, Thema wird uns, sagen Sie selbst, Herr Vlade, wahrscheinlich noch 10, 20 Jahre beschäftigen.
Leider ja.
Und der Eindruck von außen ist, es wird jünger, Herr Gübertschin, und es wird radikaler. Und das muss man im Blick behalten, übrigens auf allen Seiten. Frau Quadbeck, Blick nach vorne jetzt sozusagen. Die Frage Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Was wird da passieren, wenn die AfD nicht die absolute Mehrheit erreichen sollte? Was kommt dann als Zerreißprobe auf die CDU zu? Und was ist das Thema insbesondere mit der Linkspartei?
Also damit die AfD nicht die absolute Mehrheit erreicht, müssten mindestens die SPD auch in den Landtag kommen. Es wird auf jeden Fall die Diagnose geben, dass in Sachsen-Anhalt, dass erstmals die politische Mitte keine Mehrheit mehr hat. Mhm. Also die AfD mit etwa 42%, die Linkspartei mit etwa 13%. Und dazwischen hat sich die politische Mitte dann aufgerieben, unabhängig davon, ob die SPD noch in den Bundestag kommt. Und die Union steht dabei 23-24%. Wenn es also so ist, dass die AfD haushoch siegt, aber trotzdem andere Parlamentarier noch eine Mehrheit haben im Landtag, dann wird man sich fragen, kann man eine Regierung bilden, so wie sich die Union im Moment äußert, nämlich dass sie weiterhin an ihrem Unvereinbarkeitsbeschluss zur AfD und zur Linkspartei festhält, kann es nicht zu einer stabilen Regierungsbildung kommen. Das heißt, es muss in irgendeiner Form herumgeeiert werden, weil die Union ja auch in den letzten Tagen nicht versäumt hat, immer wieder zu betonen, dass sie mit der Linkspartei nicht kooperieren möchte, hat zuletzt in dieser Woche die neue Generalsekretärin Frau Hoppermann getan. Das heißt, wir haben ja auch schon Beispiele in Sachsen, wo es dann Konsultationsmechanismen gibt, also ein bürokratisches Wort dafür, dass die Union da eine gewisse Doppelmoral betreibt.
Weil sie in Wahrheit doch... Natürlich,
ja, weil in Wahrheit doch irgendwie geredet wird und man keinen Haushalt über die Hürde werfen kann,
wenn
die Linken
sprechen,
nicht irgendwas bekommen. In Sachsen-Anhalt haben sie beispielsweise damals das beitragsfreie dritte Kita-Jahr bekommen, um dem Haushalt zuzustimmen. Und in Thüringen ein ähnlicher Fall. Da hat das Brombeerbündnis, was ja auch gerade wackelt, ein Patt mit den anderen im Landtag. Und auch dort kann man den Haushalt nur mit den Linken zusammen verabschieden. Das heißt, in Wahrheit gibt es eine Kooperation und die Union mogelt sich halt durch, indem sie sagt, wir arbeiten mit denen nicht zusammen. Und dann wird aber irgendwie so unter der, wie die Union hofft, Wahrnehmungsschwelle doch irgendwas vereinbart, dass man so ein Land regieren kann. Mhm. Und das, wenn dann das dritte Land in Folge mit diesem Beispiel kommt, ist dann schon auffällig. Und auch die Wählerinnen und Wähler sind ja nicht so blöd, das nicht zu sehen, dass dann natürlich kooperiert wird, wenn auch nicht gemeinsam regiert.
Also für die Umgehung von Wahrnehmungsschwellen, wie Sie sagen, sind wir ja zuständig. Es gibt zwei interessante Äußerungen von Friedrich Merz dazu. Die erste Regierungsbefragung am 24. Juni, da sagt er, nach der Linkspartei gefragt, Folgendes in dieser Pressekonferenz, schauen Sie mal.
Zusammenarbeit mit der Linkspartei gibt es nicht und sie wird es auch in Zukunft nicht geben.
So. So klar kennen wir Friedrich Merz.
Genau. Ja? Ein Sondervermögen wird es nicht geben. Also das ist so, ja, das ist aus der gleichen Abteilung.
Aussage bleibt Aussage, auch gerne eingeleitet durch einen Satz wie: Lassen Sie mich eins in aller Klarheit sagen.
Niemand hat die Absicht, mit den Linken zu
regieren. Und dann kam und so nach dieser unglaublich klaren Klarheit kam dann auf der Sommer-PK wenige Wochen später, 3 Wochen später, am 15. Juli. Folgende Aussage, schauen Sie mal.
Können Sie denn garantieren, dass Ihre CDU in Sachsen-Anhalt nicht mit der AfD zusammenarbeitet? Und würden Sie das akzeptieren, wenn man mit den Linken zusammenarbeitet?
Wir haben hier klare Parteitagsbeschlüsse und ich habe keinen Anlass daran zu zweifeln, dass wir die einhalten.
Wenn eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei die eigentlich einzige Möglichkeit wäre, eine AfD-Regierung zu verhindern, würden Sie dann noch mal über diesen Unvereinbarkeitsbeschluss nachdenken?
Sie haben es selber gesagt. Was wäre, wenn? Über diese Frage muss ich heute nicht nachdenken und ich tue es auch nicht.
Ja, das ist so ein typischer Ausflucht, ja, aber wie dann Fragen beantwortet werden, die total auf der Hand liegen, die man aber, weil sie top unangenehm sind, nicht beantworten möchte.
Naja, und der macht die Hintertür auf, ne?
Ja und nein, er ist da natürlich in
der. Also der nächste Satz, den ich jetzt erwarte, ist, wenn es dann schief geht und man muss dann doch irgendwie auf die Linkspartei zugehen, ist: Tut mir leid, die Lage hat sich verändert. Die Lage ist ja eigentlich ein sehr beliebtes Stilmittel in dem Bereich.
Ja, und die Union ist und bleibt da in einem totalen strategischen Dilemma, weil die letzten treuen Union-Wähler, das sind ältere Leute aus Westdeutschland, die sozialisiert sind mit Kaltem Krieg, Anti-DDR, Anti-SED und die sehen halt die Linkspartei in direkter Nachfolge der SED und die wären komplett auf der Palme, wenn es eben eine offizielle Zusammenarbeit gibt. Und die würde Friedrich Merz verlieren. Und es gibt in der Union natürlich auch Leute, die finden, dass man eigentlich mit der AfD kooperieren könnte. Also es ist genau das, dass es die letzte verbliebene Volkspartei, die wir in Deutschland haben, in der Mitte zerreißen würde, wenn Friedrich Merz auf der einen Seite den Unvereinbarkeitsbeschluss nach links aufgibt, aber nach rechts nicht. Und deshalb hält er ihn zum Schein aufrecht. Also das ist die analytische Erklärung dafür. Ob das politisch klug ist, steht auf einem anderen Blatt. Ich halte das für politisch nicht klug.
Herr Barth, können Sie jetzt mal wenigstens in aller Klarheit sagen, was da auf uns zukommt?
Ja, ich kann da, also, lassen Sie mich wenigstens einige Sätze sagen. Ich beginne mal damit, dass es bei der Sozialdemokratie einen Unvereinbarkeitsbeschluss gab. Den gab es im Übrigen auch noch, als wir in Mecklenburg-Vorpommern eine rot-rote Koalition 98 gebildet haben. Da gab es einen Unvereinbarkeitsbeschluss. Dieser jetzige Unvereinbarkeitsbeschluss ist großer Unsinn. Weil Mario Vogt in Thüringen ist nur gewählt worden. Bodo Ramelow hat sich schriftlich dazu bekannt, dass er ihn gewählt hat. Wie viele andere auch. Der hatte nämlich aus der Union viele Stimmen nicht. Also es gibt diesen Unvereinbarkeitsbeschluss. Es ist eine Fiktion. Es ist eine Berliner Fiktion, die großer Unsinn ist. Wissen Sie, in Sachsen-Anhalt ist doch eins eine zentrale Frage. Der jetzige Spitzenkandidat der Union, der angeblich als Ministerpräsident gewählt werden will.
Sven Schulze.
So heißt er. Muss man sich nicht, ich sage Ihnen, den muss man sich nicht mehr merken. Das sage ich Ihnen mal voraus. Den muss man sich nicht mehr merken.
Der hat gar keine Gefangenen hier.
Die müssen Sie sich nicht mehr merken. Weil, ich meine, Sie wissen das letzte Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt? Das war bei der Union über 37%. Der Mann verliert also mindestens 10%, wenn nicht mehr. Hat das vielleicht mit Politik zu tun? Darüber wird viel zu wenig geredet. Hat das vielleicht mit all diesen Dingen zu tun? Und ich sage Ihnen mal eins voraus, das ist das dritte, kleine. Wir haben da ganz nebenbei eine tolle Spitzenkandidatin mit der EV von Angern, wie in meinem Bundesland. So. Aber das es ist ja auch eine Verpflichtung, das mal zu erwähnen.
Aber, die Linke war aber auch schon mal stärker in den ostdeutschen Bundesländern.
Ja, die Linke hatte vor gut einem Jahr hatte die Linke unter 5%, Frau Quadbeck. Ich will nur daran erinnern, natürlich kann man das immer alles runterreden, aber wir haben jetzt 13, sind drittstärkste Partei.
Ich verstehe ja, dass Sie da dünnhäutig sind.
Ja, da bin ich auch dünnhäutig deshalb, weil hier immer Dinge unterstellt werden. Auch, die Union wird über 10% verlieren. Mhm. Und ich sage Ihnen als drittes, AfD und Linke werden deutlich über 50% liegen. Ja. Also wer da was anderes sagt, der hat wirklich nichts verstanden. Aber hier wird über einen Unvereinbarkeitsbeschluss geredet, den es so nicht geben wird. Sven Schulze, wie gesagt, den müssen Sie sich nicht mehr merken, den Namen, nach meiner festen Überzeugung.
Aber wollen Sie kurz hören, was er hier über Sie gesagt hat?
Du weißt ihn nicht. Ich hoffe Gutes.
Ich habe eine Idee, warum Sie so einen Hals haben. Warum Sie die ganze so gefühlig stellen.
Ich habe gestern Herrn Laumann gehört, aber Sven Schulze nicht.
Der hat Ihren Puls auch nach oben getrieben?
Nein, das ist ein angenehmer Typ.
Nee, meine ich doch.
Sehr angenehmer. Also. Weil klug.
Bitte?
Weil klug.
Ja, klug, ja, ja. So, wir hören mal kurz rein. Sven Schulze, der hat hier zur Linkspartei Folgendes gesagt. Wenn es ganz knapp wird, würden Sie sich wählen lassen zum Ministerpräsidenten, wenn dafür Stimmen von der Linkspartei oder auch von der AfD nötig wären?
Also ich bin ziemlich sicher, wenn es zu einer solchen Situation kommen würde, dass es aus der Mitte keine Mehrheit gibt, dann wird es wahrscheinlich über einen längeren Zeitraum erstmal keine Wahl des Ministerpräsidenten in Sachsen-Anhalt geben, weil ich werde mich nicht abhängig machen von der AfD und auch nicht von der Linkspartei.
Was heißt das? Würden Sie sich von denen wählen lassen unter Umständen?
Ich bin ziemlich
ja
sicher,
oder nein?
Nein, ich bin sicher, es würde erstmal gar keine Wahl geben.
Ja, die Frage ist einfach, würden Sie sich wählen lassen, ja
ich,
oder nein?
Ich werde nicht zur AfD und nicht zur Linkspartei gehen und um Stimmen bitten.
Also ehrlich gesagt...
Gehen Sie zu ihm dann? Er kommt ja nicht zu Ihnen.
Nein, also neben der Tatsache, ich habe mit ihm nicht nur einmal geredet und das ist doch alles...
Sie mögen den auch so persönlich nicht, ne?
Naja, ich mag eigentlich kluge Leute, wissen Sie, das ist der große Unterschied. Und ich will das mal in großer Deutlichkeit
Sven
sagen.
Sven Schulze. Ist kein kluger Mensch.
Das habe ich doch gar nicht gesagt.
Doch.
Ich habe gesagt, ich mag kluge Leute.
Ja.
Da haben Sie draus gemacht. Ich habe nur gesagt, ich mag kluge Leute.
Entschuldigung. So. Selbst bei wohlwollender Interpretation komme ich leider zu keinem anderen Ergebnis.
Ja, das ist Ihr Ergebnis, aber ich teile das so nicht. Ja. Aber ich will Ihnen Folgendes sagen, nochmal. Jemand, der so viel verliert und der wirklich seine Verfassung so wenig kennt, der meint, ich bleibe dann im Amt oder so. Das ist ja offensichtlich. Das ist nicht der Fall. Er sollte sich seine Landesverfassung mal anschauen. Sven Schulze ist Ministerpräsident nicht durch eine Wahl geworden, sondern weil Herr Haseloff ihm das Amt übergeben hat. Mhm. Nochmal, der verliert mehr als 10%. Und ich sage Ihnen voraus, in der Union, nicht die Linke hat damit gar nichts zu tun, wird er das nicht überleben. Und das ist auch gut so, weil jemand, der so viel verliert, kann doch nicht ernsthaft als Ministerpräsident kandidieren.
Das ist doch die Entscheidung der Union. Das ist ja nicht ihre Entscheidung.
Gott sei Dank, Gott sei Dank. Und ich sage Ihnen ja voraus, was meine Prognose ist.
Was ist das persönliche Ding da zwischen Ihnen?
Nein, gar nicht.
Aber so kenne ich Sie gar nicht. Aber Sie sind doch sonst so ein netter,
angenehmer. Ja, bin ich auch weiterhin.
Ja, aber nur, wenn es um Sven Schulze geht. Das macht dieser Mann mit
Ihnen. Nein, mir geht diese Arroganz auf den Keks. Jemand, der 15% verlieren wird und dann sagt, ich werde mich nicht wählen lassen. Nein, er wird da gar nicht so. Also die Union wird ihn nicht aufstellen.
Der fixt sie richtig an, ne?
Nee, ich finde diese Art und Weise, die trifft ja im Übrigen für andere Bundesländer auch zu. Und schauen Sie sich Mario Vogt an, der ist da ganz anders mit umgegangen. Der ist gewählt worden, zum Beispiel von Bodo Ramelow und anderen, die das schriftlich bekundet haben. Mhm. Auch Michael Kretschmer in Sachsen, der hat den Konsultationsmechanismus.
Genau.
Ich meine, Unvereinbarkeitsbeschluss, ich habe Ihnen dazu was gesagt. Bei der SPD gab es ihn ganz lange. Rudolf Scharping war der Vater dessen. Und es gab eine Koalition, der Unvereinbarkeitsbeschluss wurde gefasst. Da gab es eine Tolerierung in Sachsen-Anhalt. Also, wir müssen vielleicht auch in dem Bundesland mal über Politik reden. Das wird in Berlin ganz wenig getan. Denn das, was er vorzuweisen hat, gucken Sie sich doch Intel an. Die 5 Milliarden, die der Bund zur Verfügung gestellt hätte, sogar noch mehr, die sind einfach weg. Das Chemiedreieck ist einfach weg. Gucken Sie sich die Wirtschaftsdaten Sachsen-Anhalts an. Überall ist das Land auf dem letzten Platz. Ja, das ist doch ein Problem.
Und wir können das nicht ist ein so Problem, tun. Aber es ist nicht korrekt, ja, das allein dem armen Schulze jetzt in die Union zu hängen.
Das sage ich doch gar nicht. Das sage ich doch gar nicht. Aber die Union regiert da seit wie vielen Jahren?
Wenn Intel die Entscheidung trifft, zu sagen, wir machen das jetzt nicht mehr in Deutschland, weil sie selber in Schlingern geraten sind.
Ja,
und weil mittlerweile auch Trump die schwerst subventioniert hat, damit sie überhaupt noch irgendwie weitergeht. Jetzt haben sie auch mittlerweile wieder ein bisschen erholt. Dann kann man das ehrlich gesagt nicht der CDU in Sachsen-Anhalt umhängen, finde ich zumindest. Die haben damals einen guten Job gemacht. Haben sich sehr bemüht.
Haben Sie das mitgekriegt, was Sie gemacht haben für Intel? Was dort, Sie müssen sich nur diese Fläche angucken, die dort bereitgestellt worden ist und vieles andere mehr.
Mir geht es nur darum, fair zu sein.
Ja, ich bin da auch fair. Ja. Ich stelle nur ganz sachlich fest, weil die Bürgerinnen und Bürger entscheiden ja. Wenn man über 10% verliert, ist man nicht in einer Situation, dass man sagt, also ich lasse mich von dem oder dem nicht wählen. Ja, von der AfD sowieso nicht, weil die wird stärker als die Union.
Letztes Wort für Eva.
Ja, um vielleicht noch den zweiten Teil der Geschichte zu erzählen. Die Verfassung in Sachsen...
Bitte kurz, weil wir sind eigentlich schon durch.
Okay, Verfassung in Sachsen-Anhalt. Theoretisch kann er tatsächlich lange im Amt bleiben, weil es keine Vorschrift gibt, wann er gewählt werden muss. Die Wahrscheinlichkeit, dass aber die anderen Parteien eine Ministerpräsidentenwahl erzwingen, ist sehr hoch. So. Und dann kann es natürlich auch passieren, dass es Überläufer gibt, die dann nicht unbedingt... in die politische Mitte gehen, sondern die dann der AfD helfen.
Das kann man sich
eigentlich nicht wünschen, wenn Sie jetzt immer wieder sagen, der Schulz ist weg, den Namen muss man sich nicht merken. Die Alternative wäre sicherlich nicht besser. Und wenn die Linkspartei gesagt hat, sie tut alles, um AfD-Ministerpräsidenten zu verhindern, dann werden Sie einen Weg finden müssen, auch zur Union, auch von Ihrer Seite aus.
Ja, entschuldigen Sie, aber ich will das nochmal sagen. Wir haben keinen Unvereinbarkeitsbeschluss, weil wir keinen brauchen. Weil bei uns weiß man, dass die Differenzen zur Union gewaltig sind.
Also,
und wir werden das dann demnächst in Mecklenburg-Vorpommern haben, in meiner Heimat, wo die Union einstellig vielleicht wird. Also das sind ja alles Herausforderungen.
Aber richtig, da
aus der Berliner Sicht zu sagen, das wird es alles nicht geben, das ist eine Form, die mir wirklich auf den Keks geht. Und ich finde, dass weder Herr Merz, noch Herr Schulze, noch sonst wer dazu befugt ist, weil sie müssen Mehrheiten bilden. Das ist nun mal eine Demokratie.
Also.
Und ich möchte die erhalten, schon und solche Probleme, wie die Sie genannt haben, dann auch ernsthaft angehen zu können.
Aber wir machen es jetzt einfach so, wir sind am Ende der Sendung, wir sehen uns nach der Landtagswahl wieder. Und dann reden wir beide mal ganz ausführlich über Sven Schulze. Wollen wir das so machen?
Ich rede auch gerne mit Sven Schulze bei Ihnen mal.
So,
gerne.
Das wäre doch mal.
Das ist doch geil.
Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Viel gelernt heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.